Liebe Gemeinde, der Predigtext steht heute im Matthäus-Evangelium mitten in der großen Bergpredigt von Jesus. Und er hat vor allem den Abschnitt des Vaterunsers zum Inhalt. Jesus sagt ab Vers 5, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, bevor wir auf die Konfirmandenfreizeit gefahren sind, in der Konfirmandenstunde der letzten davor, da wurden wir gefragt. Herr Laubvogel, wird da auch gebetet? Und so wie das mit diesem Gesichtsausdruck, der dabei gemacht wurde, gesagt wurde, wusste ich, was gemeint ist. Und ich habe mir einen kleinen Scherz erlaubt. Ich habe gesagt, ja, täglich ungefähr eine Stunde. Aber das ist nicht so gewesen. Aber es wurde schon gebetet. Das heißt doch, und dafür tragt ihr jetzt auch keine Verantwortung, liebe Konfis, das war auch nicht jetzt gemeint, um euch abzuwerten, von mir zu erzählen, sondern das heißt doch, dass, das geht auch Erwachsenen so, dass wir Beten irgendwie immer noch problematisch finden. Es macht auch nicht viel Freude. Viele müssen sich überwinden, um das zu tun. Die Jünger, die haben schon etwas verstanden vom Beten, denke ich mal, als fromme Juden. Und wir haben beim Hören des Predigtextes auch ganz bestimmt gemerkt, wen Jesus meint, wenn er sagt, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Und Jesus weist den Beter erst einmal ins Verborgene. Und das Kämmerlein, das er hier beschreibt, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu, hat seine Bedeutung, denn damals in einem orientalischen, normalen Gebäude war die Vorratskammer das einzige Räumchen, das man abschließen konnte. Das ist also der einzige Raum, wo man wirklich, wenn man ungestört sein wollte, es auch sein konnte. In unserem Predigtext, wo das Vaterunser jetzt hier beim Evangelisten Matthäus in der Bergpredigt erzählt wird, da steht nicht das, was bei dem Evangelisten Lukas noch erwähnt wird, da erfahren wir etwas mehr. Die Jünger müssen an Jesus etwas Besonderes gesehen haben, was das Beten anging. Jesus hatte zwar kein Kämmerlein, also keine Vorratskammer, in die er gehen konnte, er war ja unterwegs. Aber er ist auch abseits gegangen, an einen Felsen oder unter einen Baum, um mit seinem Vater allein zu sein. Und er hat scheinbar eine Art und Weise des Betens gehabt, das die Jünger veranlasste, eines Tages, so schildert es uns Lukas, ihn zu fragen: Meister, lehre uns beten. Auch darin ist Jesus ein Lehrer und wir bleiben ein Leben lang Schüler, auch ich. Und wir dürfen von ihm lernen. Und dann geschah es vor fast 2000 Jahren jetzt, gab es einen ersten Moment. Stellen wir uns den vor, vielleicht am Rande eines Kornfeldes oder auf einer felsigen Landschaft auf Steinen sitzend oder bevor sie wieder im Begriff waren, in eine der nächsten Städte zu gehen, am Stadtrand. Diese Frage der Jünger und das allererste Mal in der Geschichte hat Jesus dieses Gebet bekannt gemacht. Es würde etwas auslösen in uns, wenn wir uns Zeit nehmen würden, uns vorzustellen, wie viel Mal in dieser 2000-jährigen Geschichte der Christenheit, nicht nur in der katholischen Kirche, auch in der evangelischen Kirche seit 1500, das Gebet gebetet worden ist. Wie viele Male, schon alleine in meinen letzten 10 Jahren im Dienst als Pfarrer, habe ich es anstimmen lassen und wir beten gemeinsam. Bei Taufen, bei Trauungen, bei Trauerfeiern am Grab, jeden Sonntag in der Kirche. Es ist wahr, es ist der König der Gebete und gleichzeitig ist es das abgenutzteste Gebet, das es überhaupt gibt. Und ich denke mal, dass es sich deswegen durchaus lohnt, einen kleinen Blick halt auch auf dieses Gebet, von dem Sie ganz bestimmt, so ging es doch auch mir, als ich den Predigtext las, deswegen kann ich das gut verstehen, als ich anfing zu zitieren, sagten, ach ja, das Vaterunser, das kennen wir doch. Wir müssen es aber trotzdem oder gerade deswegen, weil wir es meinen, so gut zu kennen, weil es uns so vertraut ist, immer wieder neu entdecken. Das ist etwas Schönes, etwas Altes, Vertrautes neu zu entdecken. Und das möchte Gott, dass wir es gedankenvoll beten, nicht gedankenlos, gedankenvoll. Es gibt einen wunderbaren seelsorgerlichen Brief von Martin Luther an seinen Barbier, an seinen Friseur, der ihn einmal fragte, wie er denn das mit dem Beten machen sollte, da hätte er so seine Probleme. Nicht wahr? Und da gibt es, der ist heute noch erhalten, einen sehr schönen, seelsorgerlichen, einfühlsamen Brief, den Luther, und man muss sich das mal durchlesen, ganz ausführlich an seinen Friseur geschrieben hat, wie er das selber macht und ihn dann zum Nachmachen einlädt. Und natürlich spielt es Vater Unser eine Rolle. Und wenn Sie heute Nachmittag mal Zeit haben und Sie haben das neue evangelische Gesangbuch gekauft und nehmen es nicht nur am Eingang der Kirche mit und legen es am Schluss wieder hin, dann können Sie heute Nachmittag mal auch in unserem neuen Gesangbuch die Erklärungen von Martin Luther zum Vaterunser lesen. Die sind da nämlich drin aus dem kleinen Katechismus. Martin Luther hat es nämlich so gemacht, das hat er dann seinem Friseur erzählt, dass er es nicht einfach runtergebetet hat, sondern dass er immer da, wo er gedankenvoll hängen geblieben ist, so nennt er das, ein Kränzlein gemacht hat. Stellen Sie sich vor, im Sinne von Schmuck oder ein Exkurs oder so, würde man heute vielleicht sagen. Er hat also dann, wenn ihm vielleicht schon bei dem Wort unser oder Vater etwas Nachdenkliches kam, Stopp gemacht und hat dann pausiert beim Beten des Vaterunser und hat das dann vertieft. Und so hat er sich geschützt in seinem persönlichen Beten des Vaterunser, dass er es gedankenlos heruntergeleiert hat. Und das ist doch, machen wir uns nichts vor, auch einer der Kritiken der Leute um uns herum, an der Kirche und an der Liturgie der Kirche, dieses gedankenlose Beten. Und dann hat er seinem Barbier diese Hilfe nahegebracht und wir haben, sagen wir mal, aktualisiert, jetzt fast, also viele hundert Jahre später, das auch mal in unserem neu entstandenen Gebetskreis so gemacht. Wir haben, das ist auch ein Rat an Sie persönlich, uns einfach in dieser Gebetsstunde, die es hier jetzt dienstags um 16:30 gibt und donnerstags um 20 Uhr, wo sich Leute tatsächlich treffen, um wirklich beten zu lernen, da haben wir im Gemeindehaus auch mal versucht, das so ablaufen zu lassen. Also wir haben gesagt, wir hangeln uns jetzt gemeinsam an den Gedanken des Vaters Unsers entlang und beten dann immer so, was uns wichtig wird, im Kreis herum, die einzelnen Teilnehmer, und dann leitet einer über zum nächsten Hauptgedanken des Vater Unser. Und dann beten wir da, was uns wichtig ist. Und so kommen wir durch. Und dann werden wir interessanterweise hineingenommen in eine wunderbare Ordnung. Uns ging auf, das Gebet hat Jesus auch nicht nur gedankenlos jetzt seinen Jüngern mal so gesagt, sondern es ist ganz sicher ein Ausdruck seiner eigenen Gebetspraxis. Und deswegen hat es auch eine großartige Ordnung. Und die wollen wir uns in aller Kürze, die im Gottesdienst möglich ist, nochmal anschauen. Jetzt. Es beginnt mit der Anrede. Unser Vater. Matthias Claudius schreibt, dass er schon bei diesen Worten Folgendes denken muss. Siehe, wenn ich's beten will, so denke ich zuerst an meinen seligen Vater, wie der so gut war und so gern mir geben mochte. Matthias Claudius. Und der Schweizer Pfarrer, der das hier in seinem Buch übers Vaterunser zitiert, sagt, diese Anleihe beim leiblichen Vater entspricht zwar der Pietät eines großen Gemütes, muss aber in diesem Zusammenhang mit Vorsicht zur Kenntnis genommen werden. Wären nämlich unsere irdischen Väter ein Beweis dafür, dann wären die Millionen von Kindern zu bedauern, die auf keinen irdischen Vater hinweisen könnten, weil sie nie einen gekannt haben. Oder uns kämen jene Nachbarskinder in den Sinn, deren leiblicher Vater zum Beispiel hier bei ihm früher in seiner Kindheit dem Alkohol ergeben waren. Und er sagt, erzählt dann, wie sie beim Spielen noch so die Zeit und alles vergessen konnten in seiner Nachbarschaft. Und dann, aber als es Abend wurde, dann gab es einige Jungs, die ganz aufgeregt und ängstlich wurden, weil sie wussten, jetzt kommt der Vater heim und jetzt fängt das Elend wieder an. Und wehe, wir kommen da jetzt zu spät und so. Dann werden wir gleich geschlagen. Vater, das ist deswegen so wichtig, dass wir Jesus haben, weil er uns den Vater erklärt. Sonst müssten wir, so wie wir seine Schöpfung, in Schutt und Asche legen und uns selbst dabei mit, auch mit Recht, Furcht vor ihm haben. Das alte Wort über das vor ein paar Wochen gepredigt wurde. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das kann nur von im Namen Jesu uns erklärt werden. Ohne Jesus, der stellvertretend für uns die Lücke wieder gefüllt hat und die Schuld auf sich genommen hat, können wir zu Gott ja überhaupt nicht Vater sagen. Und deswegen hat mal jemand gesagt, ist eigentlich jedes wirkliche Gebet ein Gebet heute im Namen Jesu Christi. Sonst wäre, erinnern Sie sich, diese Hochspannung bei Gott viel zu stark, wir würden uns verletzen. Als Mose bittet, lass mich doch einmal dich sehen, da hat Mose von Gott die Lektion erteilt bekommen, du weißt nicht, was du bittest. Du würdest sterben. Und so kommt, um in diesem Bild zu bleiben, das im Nachmeeting verwendet wird, Jesus als Lokomotive auf die Erde und macht uns vor, wie man mit Gott lebt. Das Bild dafür ist der Bügel. Das heißt, er lebte in Kontakt mit Gott und an ihm können wir erkennen, wer Gott ist. Als Jesus sich anschickt zu gehen, sagen seine Jünger, du gehst zu deinem Vater und du sagst, wir wissen den Weg und wohin du gehst, wissen wir auch, sagt Philippus, stimmt ja gar nicht, wir wissen nicht den Weg. Und zeig uns doch mal den Vater, dann würde uns genügen, sagt Jesus, so lange bin ich bei euch. Und du sagst immer noch, zeige mir den Vater. Weißt du denn immer noch nicht, wer mich sieht, sieht den Vater? Und deswegen kriegen wir durch Jesus unseren unsichtbaren himmlischen Vater erklärt. Und durch ihn, im Anhängen unseres Waggons an diese Lokomotive, können wir im Anhängen an Jesus, mittels Jesus, auch den Vater kennenlernen. Das war das Bild vorhin. Also, unser Vater im Himmel können wir heute nicht mehr beten eigentlich, ohne das im Namen Jesu Christi zu tun. Und dann, dein Name werde geheiligt. Jetzt mal schieben. Also, Gott hat einen Namen. Die Bildungsbürger unter uns, die wissen noch, haben sie noch alle gelernt von Goethe aus dem Faust. Ich habe es im Deutschunterricht auch begeistert gelesen. Gefühl ist alles, Name ist Schall und Rauch. Heute, das war Romantik, Aufklärung, heute am Ende des 20. Jahrhunderts sind wir nicht weitergekommen. Im Gegenteil, wir sind zurückgefallen, wie es ein großer Theologe unserer Zeit sagt, in einen inhaltslosen Mystizismus, der sich im Unterschied zu der alten mittelalterlichen Mystik darin unterscheidet, dass man da noch wusste, wenn man meditierte und sich versenkte, mystisch mit Gott eins zu werden, wen man meinte. Aber der Unterschied, so können wir es uns heute Morgen kurz merken, zwischen der mittelalterlichen Mystik und dem modernen, inhaltslosen Mystizismus unserer Tage besteht genau darin, dass dieser Name nicht mehr gefüllt ist. Die Menschen wissen überhaupt nicht mehr, zu was sie sich da wenden. Und deswegen wird es namenlos. Das kriegt seinen Ausdruck darin, dass es unendlich viele Namen hat. Dass es etwas geben muss, wissen sie. Aber dann kann es mit absolut vielen sich widersprechenden Namen belegt werden. Energie, das höhere Selbst, das unpersönliche Alles, das ganz andere. Aber Christen dürfen Vater sagen. Dein Name werde geheiligt. Und das ist auch das Wunderbare, dass unsere tiefe Sehnsucht danach, dass es doch etwas gibt, was heilig ist, seine Erfüllung findet. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich finde es nicht zum Lachen, wie in unseren Fernsehsendungen zu beobachten ist, dass viele, viele der Moderatoren und der Quizmaster und der Talkshowmaster finde ich jedenfalls deutlich zu spüren, einen immer größeren Zynismus an den Tag legen. Zynismus, hat mal eine nachdenkliche christliche Philosophin gesagt, ist das Ergebnis von Langeweile. Wenn mein tiefer Mensch, und dazu sind wir bestimmt, wir sind dazu bestimmt, als Menschen aufzugehen in etwas Größerem als uns selbst, immer wieder frustriert wird, dann werden wir durch Langeweile zynisch und hauen nur noch drauf. Christen in solchen Talkshows können dann fast nur noch eine lächerliche Figur abgeben, denn sie wissen um einen letzten Ernst der Dinge. Sie wissen, es gibt tatsächlich jemand, etwas, das heilig ist. Und so brauchen wir eine Übersetzung dieses alten Gebets in unsere heutige Zeit. Und da macht es überhaupt nichts, wenn man wie gestern Abend erlebt, dass es da Leute gibt, die sich aufmachen, Menschen zu erreichen, die diese Sprache gar nicht mehr verstehen. Heilig. Uns ist doch nichts mehr heilig. Und dann gibt es jetzt da diese Jesus Freaks in Hamburg. Gestern Abend gab es eine spannende Reportage im dritten Programm. Und da wird dann einfach in der Sprache von heute, aber echt aus ganzem Herzen, so hatte ich den Eindruck, versucht, Gott anzureden. Und dann wird diese Szenesprache verwendet. Jesus, du bist echt geil und wir haben jetzt Bock auf dich, mit dir zu reden. Und so erreichen sie die Jugendlichen, die sonst nie auf dem Kiez in Hamburg einen Fuß in die Kirche setzen würden. Und ihre Gemeinde heißt Jesus Freaks. Wollen wir einmal uns hineinversetzen in einen normalen Durchschnittsbürger, nicht so einen freakigen, sondern so, wie wir ungefähr hier in unserer Gemeinde geprägt sind, als Mittelschichtsgemeinde, uns hineinversetzen in einen Beter, der das Vaterunser gedankenlos betet und plötzlich Folgendes erlebt. Ich bin jetzt mal dieser Beter. Vater unser im Himmel.
Ja.
Unterbrich mich nicht, ich bete.
Du hast mich aber gerufen.
Dich gerufen? Ich habe dich doch nicht gerufen. Ich bete Vater unser im Himmel.
Siehst du, schon wieder.
Was schon wieder?
Mich gerufen. Du hast gesagt, Vater unser im Himmel. Hier bin ich. Was hast du auf dem Herzen?
Aber ich habe doch nichts damit gemeint. Ich habe nur meine täglichen Gebete gesagt, wie immer. Ich sage immer das Vaterunser. Es gibt mir ein gutes Gefühl, wie wenn man eine bestimmte Arbeit geleistet hat.
Na gut, weiter.
Geheiligt werde dein Name.
Halt, was meinst du damit?
Womit?
Mit geheiligt werde dein Name.
Das bedeutet... Du meine Güte, wie soll ich wissen, was das bedeutet? Es gehört einfach zu dem Gebet. Übrigens, was bedeutet es eigentlich?
Es bedeutet geehrt, heilig, herrlich.
Aha, das sagt mir mehr. Ich habe nie darüber nachgedacht, was geheiligt bedeuten könnte. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Und was willst du tun, damit das Wirklichkeit wird?
Tun? Wahrscheinlich nichts. Ich meine nur, es wäre ganz gut, wenn du mal wirklich alles hier unten so richtig unter Kontrolle hättest, wie du es da oben hast.
Habe ich Kontrolle über dich?
Naja, ich gehe zur Kirche.
Danach habe ich dich nicht gefragt. Wie steht es mit deinen üblichen Gewohnheiten und mit deinem Jähzorn? Du hast ein echtes Problem. Das ist Sünde. Und wie ist es denn mit deinem Geld? Du verwendest ja alles nur für dich selbst. Ja, und dann noch die Bücher, die du liest.
Ach, hör doch auf mit dem Meckern. Ich bin genauso gut wie einige von den restlichen Heuchlern da unten in der Kirche.
Verzeihung, ich dachte, du hättest darum gebeten, dass mein Wille getan werde. Wenn das geschehen soll, dann muss es bei denen beginnen, die darum beten. Bei dir zum Beispiel.
Na gut, zugegeben, ich habe auch meine Schwächen. Wo du gerade dabei bist, könnte ich bestimmt noch ein paar nennen.
Ich auch.
Ich habe bisher nicht sehr viel darüber nachgedacht, aber ich würde doch ganz gern ein paar dieser Dinge loswerden. Weißt du, ich möchte wirklich frei sein.
Gut, jetzt kommen wir weiter. Wir werden zusammenarbeiten, du und ich. Es gibt manchen Sieg, der errungen werden kann. Ich bin stolz auf dich.
Hör mal zu, Gott. Ich muss doch hier unten endlich mal fertig werden. Heute dauert das mit dem Beten viel länger als sonst. Gib uns heute unser täglich Brot.
Das mit dem Brot sollst du weglassen. Du hast sowieso schon Übergewicht.
Na, hör mal, was soll denn das? Ist das vielleicht ein Kritisiere-mich-Tag? Da sitze ich brav und tue meine Pflicht und auf einmal platzt du herein und erinnerst mich an all meine Probleme.
Das Beten ist eine gefährliche Sache. Du könntest ein anderer Mensch dabei werden, verstehst du? Das versuche ich eben, dir klarzumachen. Du hast mich gerufen und hier bin ich. Jetzt kannst du nicht mehr aufhören. Bete weiter, der nächste Teil deines Gebetes interessiert mich schon. Nun weiter.
Ich habe Angst.
Angst? Wovor?
Ich weiß, was du sagen wirst.
Versuch's mal.
Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldiger.
Wie ist das mit dem Fred?
Siehst du, ich hab's gewusst. Ich wusste, dass du von ihm anfangen würdest. Aber Herr, er hat doch die Unwahrheit über mich verbreitet. Er hat mich doch betrogen um Geld. Du bist Zeuge. Er hat das Geld nie zurückgezahlt, das er mir schuldete. Ich hab geschworen, mit dem abzurechnen.
Aber dein Gebet, was ist mit deinem Gebet?
Ich hab's nicht ernst gemeint.
Naja, wenigstens bist du ehrlich. Aber viel Spaß macht es dir bestimmt nicht, diese Last der Bitterkeit mit dir herumzuschleppen, oder?
Nein, aber es wird mir besser gehen, wenn ich mit ihm abgerechnet habe. Er wird wünschen, er hätte mir nie was angetan.
Du wirst dich nicht wohler fühlen, sondern schlechter. Rache ist nicht süß. Denke daran, wie unglücklich du jetzt schon bist. Das kann ich aber alles ändern.
Ja, aber wie?
Vergib Fred. Dann werde ich dir vergeben. Dann werden der Hass und die Sünde Freds Probleme sein und nicht deine. Du magst zwar das Geld verlieren, hast aber Frieden in deinem Herzen.
Aber Herr, ich kann Fred nicht vergeben.
Dann kann ich dir auch nicht vergeben.
Ach, du hast ja recht, wie immer. Und es ist mir wichtiger, mit dir in Ordnung zu kommen, als mich an Fred zu rächen, obwohl es mir schwerfällt. Na gut, ich vergebe ihm. Hilf Fred bitte, den richtigen Weg im Leben zu finden. Er ist bestimmt ganz schön deprimiert, kann ich mir vorstellen. Jemand, der solche Dinger dreht, der muss ja innerlich völlig durcheinander kommen. Zeig Freddy irgendwie den richtigen Weg.
Da siehst du, wie fühlst du dich?
Nicht schlecht. Eigentlich wunderbar. Weißt du, ich glaube, heute Abend werde ich das erste Mal seit langem ohne innere Spannung zu Bett gehen. Vielleicht werde ich auch jetzt nicht mehr so müde sein, weil ich genügend Schlaf bekomme.
Du bist mit deinem Gebet noch nicht fertig. Mach weiter.
Ah ja. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Gut, sehr gut. Genau das werde ich tun. Und du sollst dich nicht dahin stellen, wo du versucht werden kannst.
Was meinst du damit?
Hör auf, an den Zeitungskiosken herumzustehen, wo Playboy verkauft wird. Und ändere einige deiner Freundschaften. Manche deiner sogenannten Freunde bekommen dich allmählich in den Griff. Bald werden sie dich total in schlechte Dinge verwickelt haben. Lass dich nicht täuschen. Die sagen zwar, sie amüsieren sich nur, aber dich werden sie ruinieren. Und nebenbei, gebrauche mich nicht wie einen Notausgang.
Notausgang? Ich verstehe dich nicht.
Doch, du hast es oft gemacht. Du bringst dich in irgendeine brenzlige Situation, in Schwierigkeiten. Sofort kommst du zu mir hergelaufen. Herr, hilf mir aus dieser Patsche. Ich verspreche dir, ich werde es nie wieder tun. Erinnerst du dich an ein paar dieser Abmachungen, die du mit mir gemacht hast?
Ja. Und ich schäme mich darüber, Herr, wirklich.
An welche Abmachungen denkst du gerade?
Naja, das geht die Gemeinde jetzt nichts an. Es tut mir leid, Herr, wirklich. Bisher dachte ich, das Beten würde genügen. Ich habe nicht erwartet, dass du antworten würdest.
Mach jetzt weiter und sprich dein Gebet zu Ende.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Weißt du, was mir Ehre bringen würde? Was mich wirklich glücklich machen würde?
Nein, ich möchte es aber wissen. Ich möchte dir gefallen. Jetzt sehe ich, wie gut es wäre, dir ernsthaft nachzufolgen.
Du hast gerade meine Frage beantwortet.
Ja?
Ja, was mir Ehre bringen würde, ist, wenn Leute mich wirklich lieben und mir gehorchen. Ich sehe, dass eine solche Beziehung zwischen dir und mir möglich ist. Jetzt, da einige dieser alten Sünden aufgedeckt und aufgeräumt worden sind, gibt es keine Grenzen zu dem, was wir gemeinsam fertigbringen können.
Herr, wollen wir einmal sehen, was sich aus mir machen lässt, ja?
Ja, das wollen wir.
Amen. Jetzt darf Gott sich wieder hinsetzen. Ja, das ist aus einer christlichen englischen Zeitung ins Deutsche übersetzt worden. Und ich denke mal, da ist kein Unterschied zwischen den Leuten auf der Insel und auf uns, bei uns, dem Kontinent. Liebe Gemeinde, das Thema ist zu groß für eine Predigt, das ist klar. Ich lade Sie ein, entdecken Sie das Vaterunser neu. Vielleicht auch in einer unserer Gebetsstunden, dienstags um 17.30 Uhr hier und donnerstags alle zwei Wochen 20 Uhr hier im Gemeindehaus. In der kommenden Woche ist das wieder, dieses Treffen. Mir persönlich wurde der Gedanke sehr wichtig des Reiches, das ja ein altes deutsches Wort ist, als ich das erste Mal eine Seelsorge hatte im okkulten Bereich mit Jugendlichen, die damals auf Friedhöfen um Mitternacht Geisterbeschwörung geübt haben und die schon so eine negative Energie angesammelt hatten, dass die Eltern sich vor ihnen eingeschlossen haben. Die Eltern vor ihren eigenen Kindern eingeschlossen haben. So viel Angst haben die schon vor ihren Kindern gehabt. Aber damals ging mir auf, dass im Vaterunser zweimal der Gedanke des Reiches kommt. Bei der Bitte, dein Reich komme, und dann, denn, erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und wir leben heute in einer Zeit, in der sehr viele Menschen um uns herum als Partyspaß oder auch ernsthaft versuchen, mit dieser negativen Kraft, mit dem Feind Gottes in Kontakt zu kommen. Und ich möchte daran erinnern, dass unsere Aufgabe als Kirche und Gemeinde auch ist, dass Gott, wie es hier in diesem Dialog der Fall ist, in unserem Leben Einflussbereich bekommt, dass er sein Reich in uns persönlich beginnen darf und dann auch in seiner Kirche. Und dass dadurch die Sehnsucht Gottes, die er nämlich hat, dass es einen Raum auf der Welt gibt, in dem er Einfluss nehmen darf, in dem endlich er einmal das Sagen haben darf, in seiner Kirche, in seiner Gemeinde zum Teil gestillt wird. Und so sehen Sie in dieser Ordnung des Vaterunsers den Ablauf so: Jesus konzentriert uns ganz auf Gott und seine Sache. Der Name, sein Reich, sein Wille, Gott und seine Sache. Und dann darf auch an uns gedacht werden. Das ist klar. Wir haben unsere Bedürfnisse und Gott weiß das und wir dürfen darum bitten. Aber dann geht es gleich schon wieder um unser ewiges Heil, um Vergebung, um Versuchung, um Erlösung. Es geht also ganz dynamisch darum, dass Gott mit seiner Heilsgeschichte bei uns beginnen und fortfahren darf. Und am Schluss mündet alles wieder ein in den Lobpreis, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und so ist die ganze Heilsgeschichte, nicht nur mein persönliches Christenleben, sondern die ganze große Geschichte mit dieser Welt im Vaterunser beschlossen und weist uns schon allein durch das Wort unser weit über uns selbst und unsere persönlichen Bitten hinaus auf das große Anliegen Gottes, das nämlich darin besteht, dass wir von ihm kommen und dass wir zu ihm gehen und dass wir deswegen auch unsere Geschichte mit ihm während dieses Lebens haben sollen. Von Gott durch diese Welt und zu ihm hin, damit er eines Tages alles in allem ist. Erlöse uns von dem Bösen, das weist uns nicht nur auf unser Leben und die persönlichen Versuchungen hin, sondern auf die Zukunft, in der es einmal einen Tag geben wird, an dem Gott seine Erlösung völlig machen wird und er alles in allem sein wird. Mit Jesus fing dieses neue Reich an. Indem er Mensch wurde, mussten die Dämonen weichen. Die wussten, jetzt kommt der Stärkere und wurden ausgetrieben. Und dann bekam Gott Platz in den Menschen, die besetzt waren von einer anderen Kraft. Und nun dürfen wir mit unserer Geschichte weiterfahren und auch, ich denke mal, das Vaterunser wird in unserem Leben noch immer wieder seine große Rolle spielen. Wollen wir uns durch diesen Gottesdienst wenigstens neu dazu ermuntern lassen, dass wir es gedankenvoll beten, meditieren, nachdenkend beten und nicht gedankenlos. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.